Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit.
Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es wurde mal wieder Zeit für eine Folge Zeitplauderei und ich freue mich sehr auf diese Folge. Ich freue mich deshalb sehr, weil ich schon weiß, wie sie ausgehen wird, denn wir haben das alles schon mal gemacht und dann hat Zoom mir mitgeteilt, Möp, ich habe keinen Bock, ich habe nicht aufgezeichnet. Ich hoffe also, wir können das reproduzieren für euch, denn wir hatten beim letzten Mal eine wirklich, wirklich interessante Zeitplauderei. Wir, das sind ich, logischerweise, und Blanka Fötsch. Blanka kommt eigentlich aus dem Projektmanagement und hat dann nach einer eigenen, ich sage jetzt mal, Schrecksekunde, Minute, Stunde, Tage, angefangen, sich intensiver mit Selbstorganisation und vor allem mit den 3P von Selbstorganisation zu beschäftigen. Dazu kommen wir gleich noch, denn das kann Blanka besser selber
Alles gut.
erzählen. Ich habe vorhin mit einer Franka geschrieben. Das hängt fest. Hallo erstmal, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Magst du vielleicht, jetzt habe ich es so angeteasert, magst du vielleicht gleich mal auflösen, was es mit dem mit der Schrecksekunde auf sich hat und wie du zum Zeitmanagement gekommen bist?
Ja, gerne. Also du hast es eh schon erzählt. Ich komme aus dem Projektmanagement, aus dem Automobilbereich und war viele Jahre als Projektleiterin tätig. Ich war sehr viel international unterwegs und ich habe das wirklich sehr gern gemacht. Ich bin ja ein sehr strukturierter Mensch. Mein Problem war eher, dass ich meine Pausen wahnsinnig vernachlässigt habe und das ging dann mit zwei Kindern noch zusätzlich nicht ganz so gut und eines Tages kam es dann dazu, dass ich natürlich krank arbeiten ging, weil das macht man ja so. Und so mir ging es ja körperlich wirklich nicht gut und wollte das aber einfach nicht wahrhaben, dass ich mich totgearbeitet habe. Und dann bin ich tatsächlich bei der Autofahrt, hatte ich ja körperliche Beschwerden, ich sah dann nichts mehr, ich war wie gelähmt und dann landete ich im Krankenhaus und ich muss von Glück sprechen, dass ich da eine Ärztin hatte, die mir sozusagen mal den Kopf gewaschen hat, weil sie hat gemeint, noch einmal würde ich sowas nicht überleben. Und dann habe ich eben überlegt, wenn ich meine Kinder aufwachsen sehen will, dann muss ich etwas an meiner Organisation ändern.
Oh, das ist krass. Ich bin froh, dass es dir offensichtlich besser geht oder gut geht heute. Aber mir ist das auch aufgefallen, tatsächlich bei ganz vielen Experten. Also jetzt nicht nur, was ums Zeitmanagement geht, aber wenn man zu einem Experten für ein Thema wird, dann haben ganz viele eine eigene persönliche Geschichte mit demselben Schmerz wie ihre Klienten, Kunden, wie auch immer man das nennt.
Ja,
Du
das stimmt.
arbeitest.
Wir lernen durch den Schmerz meistens, leider.
Ja, du arbeitest ja heute auch als, ich weiß nicht, welche Bezeichnung ist dir lieber, Coach, Beraterin, Trainerin? Was machst du in Sachen Zeitmanagement?
Ja, also ich bin Unternehmensberaterin. Ich mache tatsächlich auch noch Interimsprojektmanagement. Also meistens holt man mich, wenn das Projekt schon brennt. Und ich mache Trainings, genau, zu Zeitmanagement, Projektmanagement, Produktivität, würde ich mal sagen, genau.
Genau. Wie man als, ich sag jetzt mal, normaler, einzelner Mensch mit dir arbeiten kann, darüber reden wir ganz am Ende nochmal. Aber vielleicht, ach ja, genau, das habe ich ja eben auch schon angeteasert. Vielleicht magst du mal ganz kurz, bevor wir so ein bisschen richtig ins Plaudern kommen, deine 3P-Methode noch erklären. Ich finde die tatsächlich nämlich auch sehr spannend.
Ja, also die 3P-Methode ist insofern ganz einfach, weil ich habe ja damals alle Bücher und alle Seminare und einfach alles konsumiert, was es dazu gibt. Und mir ist aufgefallen, es gibt gute Ansätze, aber vieles ist kompliziert und vor allem vieles ist nicht alltagstauglich. Also ich für mich etwas, wenn es funktionieren soll, dann muss es einfach sein. Und deswegen habe ich dann die 3P-Methode entwickelt für mehr Produktivität, weil es darum geht, gut zu priorisieren, das wäre das Erste, dann gut zu planen und dann Pausen zu machen. Und ich sage immer, priorisieren kann man sich ja so vorstellen wie den Kompass, also was mache ich, in welche Richtung gehe ich. Und planen ist dann die Uhr, ne? Also mein Kalender, wie mache ich es dann wirklich effizient. Und wenn ich eines im Leben gelernt habe, dann ist es das, dass die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und wir schauen meistens auf die Uhr, immer nur ein paar Minuten sparen und dort noch was reinquetschen und wir glauben, das ist Zeitmanagement, aber das ist nicht der Punkt. Wir müssen zuerst schauen, was ist wirklich wichtig, das priorisieren und das dann einplanen und dann können wir auch unsere Pausen genießen, weil wir nicht ständig diese offene To-Do-Liste im Kopf haben.
Lass uns das mal, ich finde, das sind hervorragende Anker. Lass uns das mal Stück für Stück durchgehen. Priorisieren. Also ich stelle bei meiner Community fest, dass die das alle wissen, aber sie sind so ein bisschen hilflos, wenn es ums Wie geht. Und es gibt ja, wenn du, wie setze ich richtig Prioritäten googelst, 8 Millionen Methoden, die man alle ausprobieren kann. Nun ist meine Community besteht zu einem großen Teil aus Menschen mit ADHS oder eben anderer Art von Chaoskopf. Das heißt, diese super strukturierten Methoden, wir können das alle planen, das ist überhaupt kein Thema, wir setzen es nur halt nicht um, ne? Und ich habe ja auch eine eigene Methode zum Priorisieren, die FEM-Methode, die das so ein bisschen, die dem so ein bisschen Rechnung trägt, wie unser Gehirn tickt, dass man zwar die Fokusaufgaben hat, dass man aber ebenso viele Extraaufgaben, das sind bei mir Lustaufgaben, Belohnungsaufgaben, Motivationsaufgaben, mit einplant, um sich auf Linie zu halten, also um in der Liste zu bleiben und nicht nach dem ersten Mal, in dem man seine Priorität nicht erfüllt hat, wenn man keinen Bock hatte, zu sagen, jetzt ist auch schon egal. Aber nach welchen, also wie setzt du denn Prioritäten, beziehungsweise Priorität, weil Prioritäten gibt es eigentlich ja nicht in der Mehrzahl.
Es gibt ja nur eine Priorität. Genau. Das sind halt die Zeitmanagement-Nerds, ne, die sich dann über Priorität oder Prioritäten. Genau. Also ich persönlich nutze für meine Prioritäten die ABC-Methode. Also A ist am wichtigsten, B und C kommt danach. Aber wenn ich jetzt meine Seminare mache, dann zeige ich den Leuten eine andere Methode. Und ich sage dir auch warum. Ich zeige Ihnen die Eisenhower-Methode, weil mir ganz, ganz wichtig ist, dass Sie links unten bei nicht wichtig und nicht dringend da mal die Dinge in den Papierkorb schieben. Beziehungsweise ich weiß ja, dass Sie das nicht übers Herz bringen. Und deswegen sage ich Ihnen, okay, dann machst du eine vielleicht einmal Liste oder Ideenliste. Das mache ich ja tatsächlich auch. Weil das Problem ist ja nicht, dass die Leute, wie soll ich sagen, unstrukturiert sind, sondern dass sie viel zu viel auf ihrer To-Do-Liste haben. Und der erste Schritt ist für mich einmal radikal ausmisten. Und deswegen nutze ich die Eisenhower-Methode, weil das so schön bildlich zeigt, bitte hier links unten, da ist so viel Sand drinnen, das sind Aufgaben, die du nicht brauchst und das muss mal runter. Und erst wenn dann alles noch da ist, dann können wir ja schauen, ist das jetzt A oder B oder C. Aber die meisten müssen mal 50% der Dinge da löschen.
Also alle Zuhörer sind jetzt wahrscheinlich zusammengezuckt, weil sie mit meinem obligatorischen Eisenhower Anti-Eisenhower-Matrix randrechnen. Ich halte diese Methode für massiv überbewertet für Otto-Normal-Menschen, die nicht einen Stab haben, an den sie delegieren können. Denn ich finde, die große Stärke ist tatsächlich das Delegieren, dass man sich entscheidet bewusst, was kann ich denn abgeben? Denn ganz oft kann man ja mehr abgeben, als man im ersten Moment denkt, wenn man denn in einer Position ist, in der man abgeben kann. Und ganz viele meiner Zuhörer können nicht delegieren. Also ich erzähle es immer, ne, wenn ich meinem Mann sage, ich delegiere jetzt mal das Staubsaugen an dich, das wird der nicht so widerspruchslos hinnehmen, vermute ich. Da kann man vielleicht verhandeln, die Aufgabe gegen die andere, aber delegieren, wenn man jetzt nicht gerade einen Stab hat, nee. Und ich bin auch kein Fan von diesem Papierkorb-Quadranten, denn wie du gerade gesagt hast, die meisten Sachen können nicht ersatzlos gestrichen werden. Die sind vielleicht jetzt im Moment nicht wichtig und nicht dringend. Das bedeutet aber nicht, dass sie es nicht in 3 Wochen werden. Und ersatzlos gestrichen im Papierkorb heißt für mich für immer weg. Deswegen bin ich kein Fan von der Eisenhower-Methode, mag aber deinen Ansatz zu sagen, das ist nicht der Papierkorb, das ist die, also bei mir heißt die Irgendwann-Liste. Das ist die Irgendwann-Liste. Denn das macht für mich sehr viel mehr Sinn, einfach, weil man dann sozusagen in der aktuellen Situation beurteilt, was ist wichtig und dringend und nicht diesen allgemeinen Ansatz der Eisenhower-Matrix. Mir hat mal eine Followerin geschrieben bei einem meiner letzten Ausraster zur Eisenhower-Matrix, warum ich die für überbewertet halte. Und die hat einen interessanten Ansatz, wo ich dann dachte, ja, das könnte ich mir vorstellen. Die macht die Eisenhower-Matrix nicht als To-Do-Listenersatz, weil da ist sie bei mir einfach viel zu kompliziert, viel zu aufgebläht. Da ist 135 oder ABC-Methode einfach viel schneller. Aber die macht das zum Beispiel für so Lebensbereiche, Lebensziele, ne, also so große Projektdinge, dass sie sagt, damit kriegt sie klarer, woran sie jetzt wirklich arbeiten will. Also, dass man dann halt, man hat ja immer, ich habe jetzt mal nachgeguckt im Zuge meiner Jahresrückblau und habe festgestellt, ich habe mir letztes Jahr eingebildet, ich könnte vielleicht doch mit Jahreszielen, also so 5 Jahrespläne runter auf Jahrespläne arbeiten. Das war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, aber ich habe kolossale 8 Jahrespläne Jahresziele aufgestellt. Das ist einfach total idiotisch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß das auch, aber damals habe ich The One Thing gelesen und dachte, wuhu, damit wird es funktionieren. Ja, nee. Und die hat halt, die benutzt dafür die Matrix. Also die sagt, und wenn ich dann so viel habe, was ich eigentlich alles optimieren will, dann teile ich das in die Matrix ein und sehe, worauf ich mich jetzt konzentriere. Das finde ich einen interessanten Ansatz. Ansonsten bin ich überhaupt kein Fan von Eisenhower tatsächlich.
Also ich benutze die Eisenhower-Matrix jetzt nicht, um zu priorisieren, sondern ich versuche die Matrix für eine Erklärung. Wenn ich das erste Mal die Leute vom Priorisieren hören, dann finde ich das einfach anschaulich. Aber ich meine jetzt keine Matrix oder so. Ich habe das auch mal probiert. Ich habe das so auf meine, also direkt da, wo ich sitze, habe ich ein Fenster und dann habe ich halt da so Post-its geklebt und so. Ich finde ABC oder wie du sagst, 1, 3, 5, das finde ich für den Alltag besser, aber für die Erklärung, damit die Leute mal sehen, was sie da alles haben und damit sie einordnen können, ist das wirklich dringend oder schreit es nur so laut, dass es jetzt dringend ist, aber eigentlich ist es gar nicht wichtig und ich will ja Zeit für das reservieren, was für mich wichtig ist, auch wenn es jetzt noch nicht dringend ist, weil wir sonst immer in diesem Feuerlöschmodus unterwegs sind, aber für die eigentlich wichtigen Dinge in allen Lebensbereichen dann keinen Platz finden. Und delegieren, ja, bin ich auch bei dir, also wir könnten theoretisch mittlerweile einiges an die Kinder delegieren, die nehmen es auch nicht so hin. Aber ich habe auch gemerkt, im Zuge meiner Selbstständigkeit, dass es auch Nachteile hat. Also es hat auch Opportunitätskosten, wenn ich Dinge nicht delegiere. Und ich bin jetzt auch nicht gestartet mit einem Team von 10 Leuten, aber ich habe mir dann tatsächlich überlegt und ausgerechnet, was würde es mir kosten, wenn ich manche Tätigkeiten nicht delegiere. Und ich habe damals schon Freelancer beschäftigt, wo ich eigentlich das Geld noch gar nicht hatte. Aber dann konnte ich eben die Zeit dort investieren, wo ich gut bin, in meine Trainings und Gespräche. Und ich glaube, das ist etwas, was auch in Unternehmen unterschätzt wird, wie viel Zeit Mitarbeiter auf nicht ihre eigentliche Kerntätigkeit verwenden, sondern organisatorische Assistenztätigkeiten und was das der Firma kostet. Das ist zum Teil unglaublich, weil ich weiß es, ich bin ja jeden Tag bei anderen Unternehmen, mehr oder weniger. Und wenn die mir alles erzählen, da was sie so alles tun neben ihrer Kerntätigkeit, das sind zum Teil C-Level-Manager, also ihr Stundensatz, das spricht überhaupt nicht dafür, dass die Assistenz oder organisatorische Tätigkeit machen. Und ich glaube, das ist vielen Unternehmen viel zu wenig bewusst, wie viel Geld sie da eigentlich verschwenden, weil sie das Personal nicht haben, diese Dinge zu delegieren. Das gilt für uns Selbstständigen im Prinzip ja auch.
Ich habe gerade dran, also ich bin ja nicht selbstständig, die Zeitplanerin ist und bleibt ein nicht kommerzielles Projekt, aber ich habe gerade an meinen Hauptjob gedacht und ich bin ja auch als Beraterin, also als IT-Beraterin unterwegs. Und ja, wenn ich mal zusammenrechne, was ich so an allein die Abrechnung, also die Stundenabrechnung mit auf, man muss ja dann stundengenau erfassen, was man macht und so. Da könnte ich auch noch mal gut Zeit sparen, das stimmt.
Und diese Stunden könntest du verkaufen, um das geht's, ne? Und bei den Firmen auch. Also ich sehe das halt immer so strategisch für die Firmen. Sie glauben, jetzt sparen sie eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter ein. Aber eigentlich schaufeln sie das Geld beim Fenster raus, weil wir mit unseren Stundensätzen Dinge machen, die eine we weit weniger qualifizierte Personalkraft, wie man auch das sagt, machen könnte, ne?
Ja, ich
Aber.
habe eben noch mal überlegt bei den Prioritäten. Ich lasse die Leute ja, wenn ich Seminare gebe, ich habe ja dieses Jahr damit wieder angefangen, einfach weil ich habe das früher als Selbstständige ganz, ganz oft und sehr gerne gemacht und habe das sehr, sehr, sehr vermisst. Und dieses Jahr haben sich die Möglichkeiten ergeben, das einfach sozusagen ehrenamtlich wieder zu machen. Und ich lasse die Leute ja dann immer erstmal einen Braindump schreiben. Vom Braindump geht es zur Sammelliste, von der Sammelliste zur To-Do-Liste, von der To-Do-Liste zu Sternchenaufgaben. So, das ist der Weg bei mir, wie ich den Leuten zeige, wie sie priorisieren. Und ich habe festgestellt, dass tatsächlich dieses Gefühl, alles ist wichtig und ich muss noch mehr auf meine To-Do-Liste schreiben, dass das radikal abnimmt, wenn die Leute einen Braindump gemacht haben. Weil dieses, ich schreibe nicht alles auf, führt nämlich dazu, dass ich, wenn ich eine To-Do-Liste schreibe, poppt das hoch und dann habe ich das Gefühl, ich habe das schon dreimal vergessen, ich muss das jetzt unbedingt auf die To-Do-Liste schreiben, sonst vergesse ich es wieder. Und dann ist die To-Do-Liste, die für den Tag gedacht ist, so lang, dass ich mich damit 3 Tage beschäftige, also schon rein rechnerisch 3 Tage beschäftigen könnte. Und das kann ich ganz einfach abfedern, indem ich mir angewöhne, eine Sammelliste zu führen. Also selbst wenn ich, Braindump ist ja noch davor, weil beim Braindump schreibe ich alles auf, was in meinem Kopf ist, nicht nur Aufgaben und Termine, jetzt für alle, die es nicht wissen. Einfach runtergeschrieben, unstrukturiert. Sammelliste sind tatsächlich nur Aufgaben, aber eben alle Aufgaben, alles, was irgendwann demnächst so ansteht. Wie gesagt, bei mir gibt es auch noch eine Irgendwann-Liste. Das sind Dinge, die ich gerne mal tun würde, bei denen aber nichts passiert, wenn ich sie nicht tun würde. Aber Aufgaben, von denen ich weiß, die müssen erledigt werden irgendwann, die kommen auf die Sammelliste. Und ich mache die Sammelliste, wenn ich sie analog führe, jeden Monat neu, damit ich den Überblick behalte. Digital kann man die endlos führen. Und wenn die Sachen auf der Sammelliste geparkt sind, ist das, finde ich, ein Riesenschritt hin, Prioritäten setzen zu können überhaupt. Weil ich dann nicht mehr damit beschäftigt bin, mich an Dinge ständig zu erinnern. Und unser Gehirn erinnert uns an die Dinge immer dann, wenn wir sie gerade nicht tun können. Wenn ich im Meeting sitze, sagt mein Gehirn, denk dran, du musst das Paket noch wegbringen. Ja, danke, was soll ich jetzt mit dieser Info anfangen? Und zugleich schafft das Ruhe, im Kopf, dass ich mich mit den Dingen beschäftigen kann, mit denen ich mich eigentlich beschäftigen muss, dass ich überhaupt imstande bin, Entscheidungen zu treffen, was wichtig ist, weil ich einen Überblick darüber habe, wo zwischen welchen Dingen ich mich entscheiden muss. Und ich glaube tatsächlich, dieses Prioritäten setzen zu können, fängt weit, weit vor der Frage an, was ist heute meine Priorität?
Ja, also mache das ähnlich mit einer Sammelliste, kann man es auch nennen. Ich mache es halt so, dass ich nicht meine Tage plane, sondern ich mache eine Wochenplanung. Das heißt, ich schaue jetzt auf meine, sagen wir mal, Sammelliste dazu. Bei mir ist es unterschiedlich, weil ich habe dadurch, dass ich ja auch Kunden aktiv betreue sozusagen als Beraterin oder als IT-Managerin, als Projektleiterin, ich habe dann natürlich verschiedene Listen, wo ich dann schauen muss. Und ich schaue einfach, was steht nächste Woche an, damit ich eben mal filtern kann. Also was ist auf die Gemeins also auf diese Sammelliste, da ist ja alles Mögliche drauf. Ich priorisiere das dort auch und ich habe zum, wenn ich es schon weiß, habe ich da Deadlines drin und alles, was ich brauche. Ich führe meine Liste ja digital. Ich bin ein großer Fan von Kanban-Boards, weil das ist für mich übersichtlich. Ich mag das wirklich gern. Und jedenfalls schaue ich dann, ich mache immer am Freitag meine Wochenplanung für die nächste Woche. Ich schaue, wie viel bin ich unterwegs, wie viel Zeit hätte ich theoretisch, ist da noch Pufferzeit, wo kann ich Fokuszeit machen und dann schiebe ich sozusagen nur die Dinge, die ich nächste Woche machen möchte oder muss, auf dann, also wirklich auf die To-Do-Liste. Und dann kann ich dann eben, ich mach das dann nochmal genauer, weil ich mir dann überlege, also sowieso, was ist der nächste Schritt? Ich führe keine Chaoslisten mit so Keywords, sondern ich schreibe das schon genau auf, wenn ich es mir eh überlege und auch, wie lange das in etwa dauern wird. Und dadurch, dass ich nicht immer im gleichen Büro sitze, ich bin auch mal beim Kunden, ich reise auch viel, schreibe ich dann auch, ich habe so eine Spalte, das heißt für mich www, also was, wie, wo. Und dort schreibe ich auf, muss ich am PC sein, kann ich das offline machen, ist das am Telefon, am GTD angelehnt. Und das hilft mir extremst, weil ich so strukturieren kann. Ich sitze voll viel im Auto und im Auto kann ich zum Beispiel gut telefonieren. Jetzt würde ich jetzt nicht am Kunden anrufen, wenn er den Erstkontakt habe, aber vieles kann ich dort erledigen. Wenn ich am Flughafen sitze oder im Flugzeug, dann bereite ich mir das vor, dann schaue ich, dass ich diese Dokumente zum Beispiel offline verfügbar habe. Was mache ich am Laptop? Was macht Sinn? Und was mache ich dann im Büro auf dem riesen Bildschirm? Also ich strukturiere das durchaus, und so bin ich dann immer, wenn ich dann was mache, dann bin ich sehr effizient. Und diese Planung kostet mir jeden Freitag vielleicht 30 Minuten, wenn überhaupt. Aber ich habe die Struktur natürlich schon etabliert über viele Jahre.
Ich finde das spannend für alle, die jetzt mit den Abkürzungen ein bisschen strugglen. An GTD angelegt heißt an Getting Things Done angelehnt und gemeint sind die Kontextlisten. Also bei Getting Things Done führt man nicht eine Sammelliste, sondern mehrere. Und zwar je nach Kontext. Kontext kann zum Beispiel meine Umgebung sein, also eine Liste am Rechner, eine Liste am Telefon, eine Liste im Büro, eine Liste unterwegs. Ich habe das auch eine Zeit lang ausprobiert. Für mich macht das nicht so viel Sinn, weil ich 95% meiner Arbeit am Rechner mache. Da kann ich auch eine Sammelliste führen. Das ist halt irgendwie ein bisschen obsolet. Aber das ist tatsächlich, ich finde auch, das ist ein System, das sehr gut funktioniert.
Danke für die Erklärung. Sorry, ich war natürlich
Alles gut.
davon ausgegangen, dass jeder das kann. Also ich habe schon alles auf einer Liste, aber ich schreibe das halt davor eine Minute, dann schreibe ich das was, wo, wie und dann schreibe ich das auf, damit ich, als erstes schaue ich immer auf die Zeit, weil oft ist es so, ich bin irgendwo unterwegs, Meeting ist kürzer und dann habe ich 20 Minuten gewonnen. Dann schaue ich zuerst auf die Zeit. Okay, was ist 20 Minuten oder drunter? Und dann sind da nicht so viele Dinge. Das heißt, ich muss mir jetzt nicht die ganze Liste durchlesen, sondern ich schaue zuerst auf die Zeit. Dann, wo kann ich es erledigen? Und dann bleiben eh nur ein, zwei Sachen. Und das ist für mich ein Riesengewinn, weil ich sozusagen, wenn ich was arbeiten will, ich kann natürlich auch 20 Minuten Pause machen. Aber wenn ich was machen will, dann habe ich sofort sozusagen eine Sache rausgepickt, super, und das erledige ich. Und ich liebe ja Dinge abhaken, ne? Durchstreichen, erledigt. Das ist mein Liebling.
Ich finde das gerade ganz interessant, denn ich wechsle ja so ein bisschen hin und her. Also ich habe immer das Bullet Journal und ich habe immer Tick-Tick, aber was gerade das führende Instrument für die Aufgabenplanung ist, das ändert sich nicht untermonatlich, aber von Monat zu Monat durchaus. Im Moment bin ich sehr viel analog unterwegs. Da ist das Bullet Journal das führende System. Da habe ich einfach eine Sammelliste und meine Tageslisten, eventuell eine Wochenplanung dazwischen, wenn es darauf ankommt, das genau zu strukturieren. Wenn ich mit Tick-Tick arbeite, habe ich auch Kontextlisten, allerdings nur drei: Zeitplanerin, Beruf und Privat. Das hat sich für mich einfach als praktisch erwiesen. Und alles andere mache ich mit Labels. Also ich habe die drei unterschiedlichen Listen. Und dann habe ich zum Beispiel meine Aufwandsschätzung hat auch vier Labels bis 5 Minuten. Das sind meine Minis bis 15 bis 30. Nee, warte mal. Bis 15, bis 30, bis 60 und über 60 so rum. Ich brauche das nicht kleinteiliger. Ich muss es nur so ungefähr wissen. Ich weiß ja sowieso, wenn ich kleinteiliger schätze, verschätze ich mich. Macht überhaupt keinen Sinn. So. Und das mache ich, das hat, damit habe ich auch viel gearbeitet, dass ich mir das so hinsortiere. Ich habe aber auch irgendwann festgestellt, man kann sich auch überlabeln. Das war mir irgendwann tatsächlich zu anstrengend. Also jedem, ich gebe ja dann auch jeder Aufgabe eine Fälligkeit, wobei ich nicht mit Fälligkeitsterminen arbeite, sondern eher mit Zeiträumen. Also fällig zwischen Montag und Freitag dieser Woche. Weil ich einfach müde bin, wenn ich es Montag nicht schaffe, das immer weiter zu klicken, jeden Abend, das ist nervig. Also muss ich eine Fälligkeit vergeben, dann muss ich meine Labels vergeben, es in der richtigen Liste einsortieren. Das war mir alles irgendwann maximal zu anstrengend. Aber mit welchem Tool arbeitest du für deine Planung?
Ich arbeite im Planner, im Teams Planner. Das macht einfach für mich Sinn, weil auch die meisten meiner Kunden einfach Windows-basiert sind. Und ich bin ja auch in viele Teams sozusagen als Gast drin in verschiedenen Firmen und deswegen arbeite ich auch mit dem Planner. Labels benutze ich eigentlich kaum. Ich habe halt verschiedene Teams, da gibt es dann verschiedene Planner
Also
dazu.
wir reden von der Software Teams, ne?
Genau, Teams, und da gibt es den Planner. Das ist im Prinzip, du kannst dir das vorstellen, du kannst deine Aufgaben eintragen als in einer Liste. Du kannst aber auch umschalten, dann siehst du das wie ein Kanban-Board. Das sind diese Spalten, wo man so wie Post-its sozusagen drinnen hat, und da sind die Aufgaben drinnen. Ich schreibe die Dauer und dieses Was, wo, wie tatsächlich im Text rein, weil ich damit Labels spare. Und für mich ist das halt schneller. Und wenn ich dann aussuche, dann zeige ich mir das als Liste an, sozusagen untereinander. Und ich habe mir angewöhnt, also ich, wie gesagt, bei Kanban-Boards ist es so, du kannst diese Spalten aussuchen und benennen. Und ich habe einfach in der ersten Spalte mal alles drinnen, was eben dazu passt. Also wie du gesagt hast, Beruf, Zeitplan und Privat. Ich habe das ja auch, ne, manchmal pro Kunde, für meine Selbstständigkeit oder für gewisse Projekte. Und dann habe ich noch eine Spalte, das heißt Next. Das ist sozusagen die zweite Spalte. Und dort ziehe ich die Dinge rein, die ich eben nächste Woche machen will. Und dann brauche ich sozusagen in dieser Woche nur mehr auf diese Dinge schauen. Und im Planner hast du auch den Vorteil mittlerweile, das entwickelt sich immer weiter, du kannst bei meiner Task oder meine Aufgaben, dort kommen alle Aufgaben zusammen aus den verschiedensten Projekten. Also selbst wenn du jetzt 5 Kanban-Boards hast, du musst es nicht überall reinschauen, sondern nur bei meiner Task, überall, wo ich sozusagen als persönlich Verantwortliche drinnen bin, die sehe ich halt in einem Überblick.
Das ist, ich habe früher viel mit Trello gearbeitet. Da war das tatsächlich ähnlich. Und das finde ich eine Funktion, das, also du kannst TickTick auch kollaborativ benutzen, mache ich aber nicht, weiß also nicht, ob das ähnlich komfortabel ist. Aber diese Umschaltfunktion zum Beispiel bei TickTick auch von der Liste zum Kanban-Board, und du kannst da dann noch zum Gantt-Chart umstellen, also so ein klassisches Projektmanagement, Flowchart. Das benutze ich quasi nie. Aber es ginge. Und das ist tatsächlich auch was, was ich ganz wichtig finde für Tools, dass die so flexibel sind. Weil es gibt Projekte, die organisieren sich leichter im Kanban-Board, weil man besser den Überblick hat. Und es gibt Projekte, für die brauche ich eine Liste. Das ist einfach so. Und dann finde ich es sehr komfortabel, wenn ich alles in einem Tool abdecken kann.
Ja, ich kenne TickTick nicht, wenn du sagst, da kann man auch zu Gantt-Chart umschalten, das ist ein Vorteil. Ich persönlich benutze für Projektplanung ja nicht den Planner, weil das ist ein Aufgabenverwaltungstool für mich. Wenn ich wirklich Projekte plane, aber ich arbeite halt mit großen Projekten, dann mache ich das im MS Project. Für kleine Projekte ist das überdimensioniert, das ist klar, das kann man auch anders machen. Aber wenn ich richtig große Projekte habe, dann ist der Planner gut, weil das Team eine Übersicht hat, wer macht was. Aber wirklich für große Projekte aufzuplanen, da brauchst du einen Gantt-Chart.
Also das habe ich nicht, wäre ich auch, glaube ich, nicht gut drin tatsächlich, weil mich das nervt, die ganzen Details im Überblick haben zu müssen zur richtigen Zeit. Das ist nichts, was mein Gehirn gut verarbeitet.
Ich liebe das, deswegen Projektleitung so gern.
Ja, ich arbeite ja auch in Projekten, und ich habe eine Kollegin, die macht bei uns auch die Projektkoordination, die ist da ähnlich drauf wie du. Ich bewundere das sehr und finde das extrem krass, dass die das nie, dass der nichts durchrutscht. Also schon beim Zuhören rutscht mir bei der die Hälfte zu durch, weil ich mir immer denke, oh, nee, damit will ich mich auch einfach nicht beschäftigen. Warum haben die anderen ihr Zeug nicht auf dem Schirm? Warum müssen wir uns? So,
Ja,
ja.
das gehört dazu.
Ich bin dann tatsächlich, ich fühle mich sehr viel wohler im Troubleshooting und so alles, was schnell und kreativ eine Lösung braucht. Da bin ich gut drin. Genau. Wie machst du das denn, wenn du sagst, du machst eine Wochenplanung? Das finde ich ja immer total spannend, weil ich versuche mich ja immer mal wieder an Wochenplanung, aber für mich ist es die tägliche Planung. Ich komme nur mit Wochenplanung nicht über die Runden. Das liegt aber auch bei mir in der Natur der Sache. Ich habe relativ wenig Aufgaben, die von vornherein eine feste Deadline haben. Ich muss die halt irgendwann in der Woche machen. Aber ob ich die jetzt Montag oder Freitag mache, ist bei ganz, ganz vielen Sachen einfach wurscht. Und
Okay.
deshalb tue ich mich sehr schwer mit einer Wochenplanung, weil ich immer denke, pff, kann ich auch eine Sammelliste schreiben, weil ich kann es ja nicht so. Und mache dann meine Planung wirklich dezidiert von der Sammelliste auf die To-Do-Liste des Tages jeden Abend. Machst du wirklich eine Wochenplanung im Sinne von, wenn du die Freitag machst, ist die fix und du arbeitest die nur noch ab, oder musst du trotzdem abends nochmal 5 Minuten investieren, um den nächsten Tag richtig zu planen?
Okay, also die Wochenplanung klingt jetzt unflexibler, als sie ist, und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, die zu machen. Also ich mache das so. Ich habe natürlich all meine Termine drinnen, ne? Kundentermine und so weiter. Und dann habe ich auch wiederholende Termine drinnen. Also zum Beispiel, ich mache freitags normalerweise keine Kundentermine, weil das ist mein Office-Tag, damit ich mal einfach organisatorisches erledigen kann mit meinem Team treffen und so weiter. Und da habe ich zum Beispiel einmal im Monat wiederholend einen Termin für Buchhaltung, irgendwie Belege anschauen, irgendwas prüfen. Das heißt, alles, was ich irgendwie als wiederholenden Termin eintragen kann, das habe ich drinnen. Und dann schaue ich mir halt einfach an, was steht nächste Woche an, welche großen Projekte habe ich, also welche Dinge habe ich, wo ich mich fokussiert einmal ein paar Stunden hinsetzen muss. Und für diese versuche ich, Fokuszeiten einzuplanen. Die trage ich dann tatsächlich im Outlook ein. Und alles andere, die kleineren Aufgaben, also alles so die Kleinigkeiten, da kommt es jetzt ein bisschen darauf an, ob es zeitgebunden ist oder nicht. Wenn es zeitgebunden ist, trage ich mir wirklich einen Termin im Outlook ein. Zum Beispiel, ich weiß, ich will einen Kunden anrufen. Dann schaue ich, dass ich da zwischen 8:30 und 9 anrufe. Jetzt zum Beispiel, weil ich weiß, ah, vor 9 sind meistens noch keine Meetings bei dieser Firma. Und dann den Rest lasse ich aber wirklich auf der To-Do-Liste oder halt in meinem Fall im Kanban-Board und schaue dann halt, wann ich was abarbeite, das ist eh priorisiert. Also ich trage jetzt nicht für jedes To-Do etwas, also einen Termin im Kalender ein, es sei denn, ich möchte es oder ich muss es dort machen. Somit habe ich natürlich auch die Flexibilität und man plant sich nicht zu Tode. Und dann geht sich das nicht aus, dann dauert das länger, dann muss das wieder verschieben im Kalender. Das finde ich zu mühsam. Also das wäre für mich zu unflexibel. Das ist bei mir sozusagen eine Mischung. Ich weiß, die Dinge, die ich terminlich fix machen muss, die habe ich im Outlook und den Rest habe ich auf meiner To-Do-Liste für die nächste Woche. Und so schaue ich mir halt an, wann ich was erledigen kann.
Aber wenn du sagst, du trägst es in den Kalender ein, das heißt, du arbeitest ganz traditionell mit Timeboxing?
Ja, schon.
Das war eine der Methoden, die ich ausprobiert habe, eigentlich nur für den Blog oder für den Podcast, um es zu testen, und die mich total verblüfft hat, weil sie so unfassbar gut funktioniert.
Ja, schon. Also ich finde es wichtig, dass man, also ich bin ja auch leicht perfektionistisch angehaucht und da ist Timeboxing ja perfekt, weil ich wäre ja sonst nie fertig, obwohl ich da auch schon viel dazugelernt habe und ich bin ja schon ein bisschen besser geworden, aber vor allem jetzt durch mein Team habe ich auch verstanden, ich muss das ja auch vorleben, dass man da nicht an kleinen Details Ewigkeiten feilt und ich habe ja die Zeit dann auch gar nicht mehr dafür. Also Timeboxing ist super. Ich mach das oft und gern.
Ich erkläre das nochmal ganz kurz für alle, die die Folge über das Timeboxing nicht gehört haben. Timeboxing bedeutet im Prinzip, dass du dir in deinem Kalender Zeitboxen einplanst. Man kann das kleinteilig machen, wirklich für jede Aufgabe eine Zeitbox, empfehle ich nicht unbedingt. Es sei denn, du hast wirklich jetzt eine Aufgabe, die eine Stunde oder länger dauert. Ansonsten kann man aber mit so Timeboxen arbeiten, dass man zum Beispiel sagt, okay, hier habe ich zwischen zwei Meetings eine Stunde Zeit, das ist meine Stunde für Verwaltungskram. E-Mails, Post, Ablage, so ein Zeug. Nachmittags habe ich 2 Stunden, das ist eine Deep Work Timebox. Übrigens Empfehlung, wenn man solche Timeboxen wie Deep Work oder sowas macht, dann sollte man sich vorher überlegen, was man in der Zeit wirklich deep worken will. Sonst verschwendet man die Hälfte der Zeit damit, zwischen möglichen Arbeiten hin und her zu springen, denn wir haben immer mehr als eine, die wir machen könnten. Also auf diese Weise kann man Timeboxing integrieren, und der große Vorteil davon ist, A, du weißt, wenn du anfängst schon, wie lange du Zeit hast, dass du also relativ wenig Zeit hast, und das sorgt dafür, dass du leichter ins Tun kommst, weil du so ein bisschen inneren Stress erzeugst, der gerade uns Eichhörnchengehirn gut tut, wenn es ums Anfangen geht. Und das sorgst dafür, dass du dich nicht in den letzten 20% verhedderst, die dir am Ende sowieso nicht mehr so viel mehr Erfolg bringen, weil du deinen Perfektionismus eben nur bis zum Ende der Zeitbox ausleben kannst, sonst wirfst du deinen ganzen Plan über den Haufen. Also Timeboxing, wer das noch nicht ausprobiert hat, ist eine große Empfehlung, funktioniert auch mit ADHS.
Interessant, dass du das sagst mit Deep Working Time. Bei mir heißt es halt Fokuszeit und das sind bei mir auch 2 Stunden. Das versuche ich so gut es geht zu machen. Ich bin halt sehr viel in Tagesterminen bei Kunden, dort geht es halt nicht. Aber je nachdem, wenn ich unterwegs bin und sowieso im Hotel übernachte, dann kann ich eh das gut integrieren und ansonsten versuche ich das immer eben freitags am Vormittag wirklich 2 mal 2 Stunden. Mit etwas Abstand und da bringt man unheimlich viel weiter.
Jetzt haben wir von deinen 3P priorisieren und planen durchgesprochen. Lass uns mal noch zu Pausen kommen. Also Pausen, ich hab mich eine ganze Zeit lang mal sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, weil mir geht es so ähnlich wie dir, ne? Also Pausen irgendwie, ach, ich will dann immer nicht aufhören, weil für mich ist ja Anfangen der Endgegner. Und wenn ich einmal ins Tun gekommen bin, dann habe ich große Panik aufzuhören, weil ich mich ja dann wieder dazu bringen muss, anzufangen. Das ist ein ganz kritisches Thema. Und dann ist auch immer der Punkt, dass ich gedacht habe, naja, was soll ich denn jetzt mit Pausen machen? Also ich arbeite ja im Coworking viel mit Pomodoro, da hat man eine 5-Minuten-Pause. Was soll ich denn mit 5 Minuten anfangen, irgendwie so? Und ich habe dann auch so ein bisschen Forschung gelesen und fand es super spannend, dass es zum Beispiel Studien gibt, die sagen, also A, das sagt einem auch der gesunde Menschenverstand, aber okay, es macht keinen Sinn, Pausen zu kumulieren, um dann am Ende des Tages früher Feierabend zu machen. Davon hat unser Gehirn nichts und der Körper auch nicht. Wir brauchen regelmäßig Pausen, gerade fürs Gehirn, um Fehleranfälligkeit zu reduzieren und so weiter. Aber das B, und das fand ich interessant, nicht nur kurze, sondern sogar Mikropausen von nur einer Minute einen riesigen Erholungseffekt aufs Gehirn haben. Also egal wie lange die Pause dauert, der größte Erholungseffekt fürs Gehirn findet in den ersten 5 Minuten statt. Und wenn man dafür keine Zeit hat, reichen hier und da 1 Minuten Pausen, um das Gehirn zu resetten. Das finde ich super spannend.
Ja, ist alles so, kann ich alles bestätigen. Es geht in die Richtung. Ich habe mal ein Buch gelesen dazu, das heißt 1 Minute für mich. Und da geht es genau darum, dass auch diese 1 Minute schon so viel bringen können. Hat man mir geschenkt, keine Ahnung warum. Nein, also bei mir ist es so, ich bin, also sagen wir so, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich war für lange Jahre so ziemlich das schlechteste Beispiel überhaupt, was Pausen angeht. Und ich habe so ein Spruch, manche brauchen Planung, um anzufangen und manche brauchen Planung, um aufzuhören. Und ich bin halt der Typ, ich könnte pausenlos durcharbeiten, weil es macht mir Spaß, ich mache es gern. Wenn ich Pause mache, dann mache ich es für meine Familie, aber das ist dann ja auch nicht Erholung für dich. Also man braucht ja auch manchmal Ruhe. Und ich handhabe das so, dass ich tatsächlich mit so einem Timer arbeite. Nicht mit meinem Handy, sondern tatsächlich mit so einem 2-Euro-Timer. Weißt, Minute, Sekunde, Start, Stopp, fertig. Und das ist für mich unheimlich wichtig, weil sonst würde ich da den ganzen Tag sitzen, 12 Stunden, und ich würde höchstens einmal einen Tee machen. Und das ist aber nicht gut. Also du hast ja auch gesagt, das ist körperlich nicht gut, das ist nicht gut für unser Denkvermögen, die Produktivität nimmt ab, das bringt einfach nichts. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, dass ich wirklich nach 50 Minuten läutet bei mir der Wecker. Dann schreibe ich den letzten Gedanken auf, damit ich weiß, wo ich weitermachen will. Weil das ist ja immer so, ah, ich komme raus aus dem Flow. Und dann unterscheide ich zwischen 2 Pausen. Einmal habe ich Pausen in der Fokuszeit. Meine Fokuszeit besteht aus 2 Stunden. Und da mache ich eben nach 50 Minuten eine Pause. Und da ist die Pause insofern anders. Verzeihung. Weil ich da nicht rauskommen will. Das heißt, in dieser Pause versuche ich nichts anderes zu tun. Ich checke nicht meine E-Mails, ich rede mit niemandem, ich mache das Fenster auf, ich mache mir vielleicht einen Tee, falls ich sicher bin, dass ich niemanden in der Küche treffe. Ich stehe auf, weil wir sitzen alle viel zu viel. Ich bewege mich, ich habe tatsächlich viel Trainingsgerät hier bei mir im Office. Und ich mache das am Flughafen auch. Ich mache dort dann auch ein paar Liegestütze. Die Leute gucken zwar komisch, aber das, ne? Es kann uns egal sein. Also das ist eine Fokuszeitpause. Da komme ich aus dem Fokus sozusagen weniger raus, weil ich beim Thema trotzdem bleibe. Und unser limbisches System kann in dieser Zeit diese ganzen Informationen ein bisschen ablegen, einordnen. Und dann sind wir wieder voll da und können sofort wieder losstarten. Wenn ich eine Pause nicht in der Fokuszeit mache, sondern halt einfach so, dann versuche ich auch trotzdem alle 50 Minuten aufzustehen, circa. Manchmal sitzt man halt in 3 Stunden Terminen mit Kunden, ja, dann ist es so. Aber ich versuche aufzustehen, Wasser oder Tee zu trinken, mich wirklich tatsächlich etwas zu bewegen. Und diese kurzen Pausen halten uns ja langfristig nicht nur leistungsfähig, sondern halten auch unsere Energie hoch. Und dann können wir uns am Abend, wenn wir aus der Firma rausgehen oder aus dem Büro rausgehen, dann haben wir auch noch Energie für Privates. Weil ganz viele Menschen, die sind total kaputt am Abend und dann liegen sie halt auf der Couch, ne? So halb paralysiert. Und ich meine, ich liege auch gerne auf der Couch, es ist okay. Aber die Frage ist, habe ich dann noch Energie für mein Privatleben? Oder bin ich komplett fertig nach der Arbeit? Und ich glaube, das liegt daran, dass die Leute sich wirklich keine Zeit nehmen. Selbst das Mittagessen am PC und so, das kann ja mal ein Ausnahmefall sein, aber es sollte nicht die Regel sein. Und seit ich das befolge, kann ich sagen, ich arbeite zum Teil weniger Stunden und ich erreiche mehr. Also ich habe das ja ausprobiert. Ich kenne beide Seiten der Medaille. Vom kompletten Workaholic und nie Pausen. Und jetzt mache ich bewusst meine Pausen, aber ich brauche immer noch einen Wecker, weil sonst, wenn du richtig im Flow arbeitest, hast du ja kein Zeitgefühl mehr. Deswegen brauche ich den Wecker, letzten Gedanken aufschreiben, aufstehen, irgendwas anderes machen, bewegen und so. Und das funktioniert super. Kann ich wirklich empfehlen.
Ist ja im Prinzip tatsächlich ganz klassisches Pomodoro, ne? Also halt nicht mit 25 Minuten, sondern mit 50 Minuten Einheiten, aber dieses: Ich weiß vorher, woran ich arbeiten will. Ich arbeite konzentriert und ablenkungsfrei daran. Ich stelle mir einen Timer. Ich mache auch die Pause hat einen Timer. Ich mache in der Pause etwas anderes. Also ich schreibe mir den letzten Gedanken auf, um wieder reinzukommen. Dann mache ich in der Pause irgendetwas anderes. Ich sage ja immer, mach das Gegenteil von dem, was du arbeitend machst. Also wenn du sitzend arbeitest, steh auf. Wenn du körperlich arbeitest, setz dich hin. So, ne? Und dann arbeitest du halt, wenn der Pausentimer losgeht, arbeitest du halt die nächste Einheit. Also klassisches Pomodoro nutze ich, wie gesagt, im Coworking immer sehr erfolgreich. Nutze ich so gut wie nie, wenn ich für mich alleine arbeite. Warum? Weil ich dann das Weckerklingeln ignoriere. Das ist dann immer so, ja, nur noch den einen Satz und dann bin ich wieder drin im Flow und habe vergessen, mir den nächsten Wecker zu stellen und dann ist alles zu spät. Ich finde das aber interessant, was du sagst mit dem mit der Produktivität und mit dem abends auf der Couch versacken. Weil ich habe nämlich zum Beispiel auch festgestellt, überhaupt erstmal Pausen zu machen, ist das eine, aber tatsächlich zu wissen, was man in den Pausen machen muss, um tatsächlich wieder Energie zu kriegen, ist das andere. Und darüber denkt man, finde ich, viel zu wenig nach. Oder man kennt sich auch selbst viel zu wenig. Man geht halt davon aus, dass, naja, weiß ich nicht, das obligatorische Schaumbad und Netflix und Chill und sowas uns Energie gibt, weil so liest man das ja online. Und ich habe für mich das irgendwann mal analysiert, weil ich lese sehr, sehr viel. Ich lese sehr, sehr gerne. Und ich dachte immer, okay, Lesen ist ein entspannendes Hobby, das gibt mir Energie. Ja, nee, tut's halt nicht. Es tut mir gut, unzweifelhaft, weil es meine Zeit für mich ist und mein Kokon sozusagen, andere Welten, Fantasie und Abschalten. Aber es ist nichts, was mir Energie gibt. Und dann habe ich für mich meine Liste gemacht und Dinge ausprobiert und festgestellt, es ist ein bisschen ätzend, weil Dinge, die mir Energie geben, kann ich überhaupt nicht ausstehen. Mir gibt Sportenergie und mir gibt zum Beispiel auch Putzen Energie. Also jetzt nicht der Vorgang selbst, aber das Ergebnis davon, äußere Ordnung und so weiter. Das sind zwei Dinge, die bei mir jetzt nicht gerade einen Preis als Lieblingsbeschäftigung gewinnen, Sport und Putzen. Aber es sind die Dinge, die dafür sorgen, dass ich mich erholen kann. Und Erholung und Entspannung sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich finde tatsächlich, dass sich die Menschen viel zu wenig damit beschäftigen, was ihnen ganz persönlich individuell ihre Energie zurückgibt.
Ja, sehe ich absolut so. Ich gehörte sehr lange dazu, weil ich sowieso keine Pausen gemacht habe. Ich habe halt sozusagen ein Glück gehabt, weil ich tanze leidenschaftlich gerne. Also ich liebe das. Ich bin Hobbytänzerin, war zwischendurch mal wirklich semi-professionell, habe unterrichtet und so weiter, aber das habe ich dann einfach runter priorisiert, weil es zu viel Zeit kostet. Und das ist tatsächlich so, wenn ich, also zum Beispiel gestern bin ich kurzfristig eingesprungen fürs Unterrichten, weil eine
Was
Kollegin
tanzt
halt
du?
erkrankt ist. Lindy Hop und Blues, Shag, also alles, was Swing
Cool.
angeht und hauptsächlich Blues. Blues ist halt meine Leidenschaft. Ich mag die Musik und Blues tanzen ist einfach unheimlich schön. Für mich, ne? Was ich dir so empfinden. Und ist halt eine Trainerin kurzfristig ausgefallen und haben sie gefragt, du kannst einspringen. Und ich habe das am Abend gemerkt, ich war so gut drauf und das war so lustig und ich mache das so gern, dass ich gesagt habe, ich muss das wieder höher priorisieren, dass ich öfters zum Tanzen komme. Und da muss halt was liegen bleiben. Und dann muss halt die Familie aushalten, dass ich halt mal einen Abend weg bin. Das ist immer, ich finde, das klingt jetzt klischeehaft, aber das ist das, was ich tatsächlich merke in meiner Umgebung. Dass Frauen immer noch mehr Probleme damit haben, Zeit für sich zu nehmen. Vor allem, wenn du viel arbeitest, dann habe ich persönlich ein schlechtes Gewissen, auch noch Zeit für mich zu nehmen. Aber die Familie hat natürlich auch was davon, wenn ich halt gut gelaunt und mit mehr Energie da bin. Aber ich muss das immer wieder Leuten sagen, bitte schaut auch auf euch. Und viele wissen ja gar nicht, wie du gesagt hast, was ihnen gut tut und was ihnen Energie gibt. Und für mich ist Bewegung sowieso, ich sportel gerne, also nicht alles, aber ich mache vieles gern. Und Bewegung gibt uns ja immer Energie, weil, na klar, ist logisch, unser Körper kommt in Schwung, unser Gehirn ist besser durchblutet, wir sind produktiver, wir haben mehr Energie, wir haben mehr Lebensfreude. Und das ist einfach etwas, was man immer machen kann, auch in den kurzen Pausen. Luft reinlassen, Wasser trinken oder Tee. Viele trinken ja, ernähren sich ja nur von Kaffee. Nichts gegen Kaffee, ich trinke auch mal gern einen, aber wir machen auch Dinge, die uns eigentlich gar nicht gut tun, die nicht hilfreich sind. Wenn wir gestresst sind, trinken wir Kaffee. Das ist nicht hilfreich.
Ich hatte gerade einen Geistesblitz, als du geredet hast, weil ich gerade mal überlegt habe und ich glaube tatsächlich, dass wir versuchen oder wir tun auf der Suche nach Erholung Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns erholen. Und ich glaube, tatsächliche Erholung kriegen wir von Dingen, die selbst erstmal hart sind. Also Sport fühlt sich währenddessen erstmal anstrengend an und nicht erholend. Ordnung zu schaffen fühlt sich währenddessen erstmal anstrengend an und nicht erholend. Oder auch soziale Interaktion finde ich zum Beispiel erstmal anstrengend. Hinterher ist man dann aber aufgeladen irgendwie. Ich glaube tatsächlich, wir müssen weniger auf die Aktivität selbst gucken und mehr darauf, wie wir uns hinterher fühlen, um die Dinge zu finden, die uns wirklich Energie geben.
Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz unterschiedlich für alle oder für jeden von uns. Tatsächlich, ich glaube, dass sich viele dieser Frage gar nicht stellen. Was mache ich und wie fühle ich mich vorher und nachher? Ich glaube, dass dieses Bewusstsein oder Achtsamkeit, könnte man es auch nennen, ich glaube, dass viele das gar nicht haben, weil sie sich einfach keine Gedanken drüber machen. Und das ist natürlich schade, denn warum machen wir Zeitmanagement? Warum machen wir uns Gedanken um unsere Produktivität? Aus meiner Sicht soll es jetzt nicht darum gehen, dass sich drei To-Dos mehr ausgehen, sondern dass wir eine bessere Lebensqualität haben. Und darum dreht sich das alles. Deswegen überlegen wir uns, wie wir unsere Tage planen und so. Weniger Stress, mehr Lebensqualität, mehr Lebensfreude. Und dazu gehört aber auch, wie du gesagt hast, wir müssen uns erholen und wir müssen uns was Gutes tun. Wenn wir uns besser fühlen, haben wir mehr Energie, wir schaffen mehr und das ist dann, ich habe so ein Bild dafür, das habe ich mal wo gesehen. Wir glauben immer, wir rennen im Kreis. Aber wenn wir da aussteigen, sozusagen aus der Außenperspektive das betrachten, ist das eine Spirale. Und die Frage ist nur, geht die Spirale, rennen wir nach oben oder geht es bergab, ja? Und dazu gehört eben auch das, dass wir schauen, was tut uns gut.
Ja. Das unterschreibe ich. Ich habe ja ganz am Anfang angekündigt, dass wir auch nochmal darüber reden, wie meine Zuhörer mit dir arbeiten können. Und wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde, deshalb würde ich so langsam mal zum Ende kommen. Wenn man mit dir arbeiten will, hat man zwei Möglichkeiten, glaube ich, ne? Also einmal Firmen, die sich direkt an dich wenden können, sowohl für Trainings im Unternehmen zum Thema Produktivität, als auch eben für Projektmanagement. Aber was ist mit Leuten, die für sich selbst Unterstützung suchen?
Zu Unternehmen möchte ich noch ergänzen, dass ich auch Keynotes mache. Also ich erzähle meine Geschichte und wie ich mich so dümmlich halbtot gearbeitet habe, gerne auf der Bühne, damit man was daraus lernen kann. Und privat kann man mit mir zusammenarbeiten. Also eben aus den Anfragen, ja, ich habe aber keine Firma und ich möchte was machen. Ich habe ein Gruppenprogramm entwickelt, wo ich meine Inhalte sozusagen mit einem Online-Kurs weitergebe und dann gibt es jede Woche Calls, wo man halt dann Fragen auch persönlich stellen kann und wo wir dann auf deine persönliche Situation eingehen können. Und dieses Gruppenprogramm mache ich so ein bis zweimal im Jahr, wie ich Zeit habe. Es heißt zwar Zeitmanagement für Selbstständige, aber es kommen immer wieder Leute, die halt nicht selbstständig sind. Aus meiner Sicht sind wir alle selbstständig, weil wir unsere Zeit einteilen, auch wenn wir angestellt sind. Und genau, das ist die Möglichkeit sozusagen für Privatpersonen, um mit mir zusammenzuarbeiten.
Hast du schon einen Termin, wann das nächste Gruppenprogramm öffnet?
Noch nicht konkret, aber ich starte so Anfang Februar in etwa.
Alles klar. Das passt gut, weil wenn du diese Folge gerade hörst, ist es ja schon Januar. Wir zeichnen sie vor Weihnachten auf. Aber dann, wir packen in die Shownotes die Landingpage, Website, was auch immer da am günstigsten ist, wo du alle Informationen findest und dann vielleicht jetzt, wenn du es hörst, auch schon einen Termin. Dann kannst du dich nämlich direkt mit Blanka in Verbindung setzen. Blanka, vielen Dank, dass wir das nochmal gemacht haben. Ich fand die zweite Aufzeichnung genauso gut wie die erste und sogar ein kleines bisschen strukturierter, weil wir ja beide schon wussten, wo der andere hingeht, die andere hingeht. Ich wünsche dir ein frohes Fest, ein ruhiges Fest, ein pausenvolles Weihnachtsfest und einen gesunden Start ins neue Jahr. Danke, dass du hier warst.
Vielen Dank, es hat wirklich Spaß gemacht. Wünsche dir auch schöne Feiertage.
Und allen von euch da draußen, die ihr Weihnachten und Silvester ja nun schon hinter euch habt, wünsche ich nichtsdestotrotz wie immer eine gute Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und denkt immer daran, eure Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.